Hallo und herzlich willkommen zu Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Ich bin Janina und neben mir sitzt Leni.
Hallo.
Und uns gegenüber sitzen unsere beiden Kandidierenden Christine und Michael. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Mögt ihr euch vielleicht mal kurz vorstellen?
Ja, ich bin Michael Kock. Ich bin Diplom-Sozialarbeiter und Familienvater, Frau, zwei Töchter, Hund. Wohne seit Jahrzehnten in Koblenz und bin da auch ehrenamtlich aktiv und liebe die Stadt.
Ja, ich bin Christine Reker. Also ich bin seit Jahren bei den Grünen, bin da auch im Vorstand, habe unter anderem das Thementeam Soziales mitgegründet, bin in der URG Süd. Ja, und ja, als Hobbys habe ich gar keine mehr. grün.
Ja. Das ist ja auch ein gutes Hobby. Genau. Du hattest gerade schon ein bisschen angesprochen, ne? Soziales. Das heißt, wir sind ja heute auch hier zum Thema soziale Gerechtigkeit. Aber bevor wir ganz stark ins Thema einsteigen, machen wir noch unsere Schnellfragerunde, würde ich sagen. Also, mit welchem Promi, lebendig oder tot, würdet ihr denn gerne mal zu Abend essen?
Ich würde am liebsten mal mit Pink zu Abend essen. Ich finde die Frau so cool. Das ist so eine coole und tolle Frau. Lieder mag ich nicht alle von ihr, aber die hat eine ganz tolle Aktion gestartet vor ein paar Jahren, als die Beach-Handball-Mannschaft von Norwegen, die haben sich dagegen gewehrt, dass sie so knappe Höschen anziehen mussten und haben dann eine Strafe bekommen und Pink hat das übernommen. Und ja, das ist für mich halt so, die macht keine große Sache draus, aber irgendwie, ja, ist einfach eine coole Socke.
Bestimmt ein spannender Abend dann.
Richtig.
Und bei dir, Michael?
Ja, also ich würde gerne mal mit Friedrich Merz ein Abendessen haben, um ihn auch einfach zu fragen, wie er sich das gedacht hat, dass jetzt bei der Grundsicherungsleistung, die ja jetzt kürzlich erhöht wurde, noch Geld gespart wird. Ich meine, das ist von seinem Monatseinkommen her leicht gesagt und da hätte ich gerne mal gefragt.
Auch das wahrscheinlich ein spannender Abend.
Ja, bestimmt.
Man kann auch einen spannenden Abend mit Spielen verbringen. Würdet ihr lieber Schach oder Mensch ärgere dich nicht spielen?
Ich tue mich ein bisschen schwer mit Schach oder Mensch ärgere dich nicht. Ich bin eher der Backgammon-Typ. Da war ich sogar ganz gut. Da habe ich sogar mal einen Meister im Schach geschlagen, im Backgammon. Obwohl, Mensch ärgere dich nicht, mit meiner Oma zu spielen, macht auch Spaß. Die fuddelt wie ein Weltmeister. Also insofern, ja.
Definitiv Schach, wobei ich kein Profi bin, aber ich mag das Spiel.
Und zum Beispiel bei so einem Spieleabend, über welches Thema könntet ihr denn da stundenlang reden?
Also ich kann stundenlang über Kinder reden, über andere Kulturen. Ich habe mal eine Weltreise gemacht und überhaupt Reisen. Ich liebe Reisen.
Ja, bei Reisen bin ich natürlich auch dabei. Da bin ich natürlich auch dabei, klar. Ich wollte auch immer mal eine Weltreise machen und ja, okay, hat leider nicht geklappt, aber wird irgendwann noch.
Zu Hause ist ja immer noch am schönsten. Würdet ihr lieber in einem Haus oder in einer Wohnung wohnen?
Haus.
Kopf sagt Wohnung, Herz sagt Haus.
Und warum seid ihr ausgerechnet bei den Grünen?
Also für mich hat sich die Frage nie gestellt. Also ich glaube, ich wurde schon als Grüne geboren, obwohl ich ja dann doch schon ein bisschen älter bin. Aber ja, das war eigentlich von vornherein immer die Partei, die mich am meisten mitgerissen hat.
Ich war schon immer gesellschaftlich aktiv und auch politisch, aber eher überparteilich und fühle mich bei den Grünen sehr zu Hause und ja.
Jetzt kandidiert ihr zwar ja auch für den Stadtrat, Christine, du auf Platz 7, Michael auf Platz 12. Warum habt ihr euch denn jetzt genau 2024 dafür entschieden, für den Koblenzer Stadtrat zu kandidieren?
Also ich möchte einfach was für Koblenz bewegen. Und es ist einfach schön, hier zu wohnen und zu leben. Aber ich glaube, das geht noch besser. Und da möchte ich einfach Teil davon sein und mithelfen.
Ich bin schon lange in der Kommunalverwaltung beschäftigt und sehe halt auch die Seite eines Mitarbeiters, möchte einfach auch Know-how in die Politik bringen im Bereich Soziales und hoffe, dass ich das auch durch meine Kandidatur machen kann.
Hattet ihr denn einen persönlichen Prozess bis zur Listenaufstellung, die ja letztes Jahr stattgefunden hat?
Ja, das ist schon so, dass man das nicht leichtfertig macht. Ne? Da überlegt man schon ziemlich lange drüber nach. Und es ist auch so, dass ich mich erst nicht so richtig getraut habe, so auf den vorderen Plätzen, gerne so weiter hinten, weil man möchte ja eigentlich, und als Frau ist man ja immer so ein bisschen, ziert man sich so ein bisschen. Also das war schon ein langer Weg bis Platz 7, ja.
Gute Frage. Also bei mir war es so, dass ich gedacht habe, ich möchte jetzt endlich auch mal was bewegen. Also das kann man halt im Stadtrat, und ich denke, dass auch die Stadt insgesamt von engagierten Leuten auch fruchten kann. Also es ist viel Arbeit, das ist mir bewusst, aber ich war auch noch nie im Stadtrat, deswegen, wir haben das in der Familie besprochen und habe da auch den Rückhalt der Familie, und das ist mir sehr wichtig, und mal gucken, was auf uns zukommt.
Welche Themen sind euch denn persönlich besonders wichtig oder welche wollt ihr mit in den Stadtrat nehmen?
Also bei mir ist es definitiv soziale Teilhabe. Das ist einfach eine Sache, die mich eigentlich immer schon bewegt hat. Ungerechtigkeit und damit verbunden, dass einige Menschen nicht an all dem teilnehmen können oder teilhaben können, wie es andere Menschen haben. Es ist egal, ob das jetzt Behinderten, Politik ist oder ob es um alte Menschen geht, oder um arme Menschen. Es gibt so viele Menschen, die nicht so involviert sind in unsere Gesellschaft, wie sie es eigentlich sein müssten. Und das bewegt mich.
Genau, ich glaube, da kommen wir auch sehr stark zusammen. Ich habe auch schon viel Armut gesehen. Man redet nicht gerne darüber, auch Deutschland hat viel Armut und viel Elend, und da kann man schon was ändern, auch auf kommunaler Ebene. Und uns wird ja immer nachgesagt, dass wir alle abgehoben sind und keine Berufe haben oder alles nur akademisiert haben. Aber ich glaube, bei uns beiden kann man durchaus abnehmen, dass uns die Randgruppen, die Minderheiten sehr wichtig sind und dass wir die da auch mitnehmen wollen.
Vielleicht damit direkt einhergehend, warum sollten denn die Koblenzerinnen und Koblenzer genau euch wählen?
Also, die Christine, finde ich, sollte man wählen, weil sie wirklich viel Ahnung auch so im Behindertenbereich hat und gut vernetzt ist und auch selber als Mutter eigentlich sehr gut weiß, wie anstrengend der Alltag sein kann mit Kindern und sich wirklich für dieses Thema auch bemüht und tief in die Themen einarbeitet, viel mit Leuten reden, denen es nicht so gut geht. Und ich würde mich freuen, wenn sie in den Stadtrat kommt, weil sie, glaube ich, wirklich was ändern kann.
Ja, Michael ist einfach von der fachlichen Seite her top. Also er weiß viel, er hat viel gesehen, er ist jetzt im Flüchtlingsbereich tätig, er ist gut vernetzt, spricht viel mit den Leuten, kann natürlich auch als Vater mitreden, wie es ist, wenn man als Eltern irgendwelche Probleme hat. Also ich glaube, er ist wirklich der perfekte Typ dafür.
Vielen Dank.
Worauf freut ihr euch besonders im anstehenden Wahlkampf?
Also ich freue mich auf jeden Fall auf den Austausch mit den Menschen. Also es ist immer toll, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich habe das schon beim Plakatieren erlebt, dass die Leute mich angesprochen haben auf dem Plakat und nachgefragt haben. Und ja, das macht immer sehr viel Spaß.
Ja, Wahlkampf ist eine anstrengende Zeit, deswegen heißt es ja auch Kampf. Man ringt mit sich selber und der Zeit. Und ich freue mich auf die Herausforderungen auch, Argumente auszutauschen mit den anderen Parteien, aber auch gleichzeitig die Begegnung. Man sieht nochmal ganz andere Bereiche, die man sonst nicht so im Fokus hatte.
Habt ihr denn vielleicht auch Sorgen in Bezug auf den Wahlkampf oder die Wahl generell dieses Jahr?
Ja, also ich habe schon ein bisschen, Bammel ist zu viel gesagt, aber ein bisschen Sorge wegen der ganzen Anfeindungen, die wir jetzt im Moment so haben. Da ist jetzt gerade heute Mittag wieder was vorgefallen, was nicht so schön war. Und ich hoffe, dass sich das in Grenzen hält.
Also für mich, ich finde, ein Wahlkampf muss fair sein. Er muss vor allem inhaltlich korrekt sein. Und nur mit Plattitüden oder Populismus einen Wahlkampf zu führen, zu sagen, ihr seid blöd, das ist nicht fair. Also ich finde schon, Argumente sind wichtig. Und ich habe nicht den Anspruch, dass wir immer die besten Argumente haben. Es ist ja eben ein Diskurs. Aber er muss halt fair bleiben. Und ich sehe schon auch, wie Christine sagt, dass es Leute gibt, die halt mit blankem Populismus einfach nur schlecht reden und sagen, die sind überhaupt nicht wählbar. Oder die mit denen arbeiten wir nicht zusammen. So funktioniert Demokratie nicht. Und wir waren schon immer eine Partei, die halt inhaltlich sehr tief gearbeitet hat. Und natürlich, wir freuen uns auf den Diskurs, aber er muss halt auch ein Diskurs bleiben und nicht einseitige Plattitüde.
Ihr zwei steht ja ganz stark für das Thema der sozialen Gerechtigkeit. Könnt ihr das ganze Konzept einmal grob erklären, was soziale Gerechtigkeit für euch bedeutet?
Also für mich bedeutet es Teilhabe, Teilhabe, Teilhabe. Damit ist eigentlich alles erklärt. Das geht los mit der Geburt. Kinder werden in Familien geboren, die nicht so viel Geld haben, haben dann nicht so große Möglichkeiten in der Bildung. Das zieht sich eigentlich bis ins ganze durchs ganze Leben durch. Und ich habe jetzt zum Beispiel vor 2-3 Tagen ein ganz interessantes Interview gehört von einem Professor in London, der berichtet hat, dass auch die Gesundheit unter Armut, also dass Menschen, die unter Armut leiden, auch kranker sind und zum Beispiel das Wachstum auch gestört ist. Das ist alles gestört. Also Menschen, die keine Chance haben von vornherein, die haben eigentlich immer die schlechtesten Karten, ne? Das ganze Leben durch und dann sterben sie auch noch früher. Also finde ich furchtbar. Ja.
Ja, die Christine hat vorhin schon Pink erwähnt. Ich spiele selber ein bisschen Gitarre und Pink hat ein sehr schönes Lied, das ganz gut erklärt mit Dear Mr. President.
Ja. Ja.
Und ich finde, man muss die Leute so ein bisschen in den Fokus rücken, dass wir leben alle. Also die ehrenamtlich aktiv sind, haben die Möglichkeit, gut zu leben. Aber mir ist es wichtig, sich für die einzusetzen, die jeden Tag irgendwie kämpfen, alleinerziehend, irgendwie Kinderbetreuung, Geld kriegen, Unterhalt, teure Miete. Und ich finde, die muss man mehr in den Fokus rücken und auch politisch unterstützen.
Okay, welche Themen sind denn hier in Koblenz oder euch persönlich besonders wichtig? Ihr habt es gerade schon mal grob zusammengefasst. Gibt es noch irgendwas, was ihr vielleicht ergänzen wollt?
Ja gut, wir haben ja die Sozialkarte. Da haben wir ja mitgewirkt. Und die ist auch im Stadtrat beschlossen worden. Wir warten jetzt wirklich ganz heiß darauf, dass das jetzt endlich umgesetzt wird. Es soll wohl mit Hilfe einer App jetzt passieren, die jetzt gerade entwickelt wird. Ich hoffe ganz fest, dass das jetzt endlich passiert. Dann hatten wir noch...
Also mir geht es so ein bisschen, ich meine, Umweltschutz ist ja auch eine kommunale Sache. Also natürlich haben wir den Schwerpunkt Soziales, aber wenn wir zum Beispiel über Hitze in Städten nachdenken oder über Feinstaubbelastung oder auch einfach über Starkregen oder wenn man an die Leute denkt, die unterm Dach wohnen und bei 35 Grad ohne Klimaanlage ausharren müssen. Also es geht auch darum zu gucken, wie kann man die Leute, die nicht so viel Geld haben und ihren schicken Einfamilienhaus sitzen, wie kann man die davor beschützen? Weil Koblenz ist ja schon 1,8 Grad heißer als das langjährige Mittel. Und es geht auch ein bisschen dazu gucken, wie kann man denen einen Vorteil aus der Klimawende bringen.
Christine, du hattest das Sozialticket angesprochen. Kannst du kurz erklären, was es ist oder worum es da geht, die Sozialkarte?
Bei der Sozialkarte geht es darum, dass Menschen, die nicht so viel Geld haben, die Möglichkeit haben, bei Vorlage dieses Tickets oder bei Vorzeigen der App günstiger verschiedene Angebote der Stadt wahrnehmen können. Zum Beispiel günstiger ins Theater zu kommen, günstiger ins Schwimmbad zu kommen. Verschiedene Sachen. Da kann man natürlich noch erweitern. Meine Idee dazu ist, dass man später vielleicht nochmal mit dem Einzelhandel zusammenarbeitet, dass vielleicht auch nochmal 1-2% im Einzelhandel nachgelassen werden, wenn man die Sozialkarte hat. Also es geht einfach darum, dass die Menschen, die wenig Geld haben, auch Möglichkeiten haben, sich da zu versorgen oder auch mal Spaß zu haben.
Genau, das war ja ein großer grüner Erfolg gewesen in den letzten Jahren, der Beschluss dieses Tickets. Die Umsetzung hast du ja eben schon erwähnt, ein großes Anliegen. Gibt es denn sonst noch Punkte, wo wir sagen können, da hat die Fraktion gute Arbeit geleistet und das wollen wir jetzt vielleicht noch ausbauen, erweitern, weiter dran arbeiten?
Naja, auf jeden Fall die Ausweitung, die massive Ausweitung der Schulsozialarbeit.
Ja.
Also Schule ist ja nicht nur ein Lernort, sondern auch ein Ort der Begegnung, und wir haben halt dadurch, dass wir einfach viel mehr Schulsozialarbeiter haben, auch Ansprechpartner für Kinder geschaffen, denen es halt eben daheim nicht so gut geht, die halt auch jemanden brauchen im Vertrauen, wo man sagen kann, wie gehe ich damit um, meine Eltern lassen sich gerade scheiden oder ich habe Probleme auch mit Mitschülern, und das finden wir ziemlich gut, dass das geklappt hat. Und natürlich auch der soziale Wohnungsbau, also wir haben es geschafft, dass wir verbindlich 30% der Neubauwohnungen für den sozialen Wohnungsbau.
Ja, genau.
Ja,
also 30% Wohnungsbau sind jetzt auf jeden Fall bei den neuen Projekten jetzt schon mal dabei. Aber es wäre natürlich schön, wenn jetzt die nächsten Projekte, die dann noch kommen, auch mit 30% wären. Ne? Und vor allen Dingen, das ist natürlich so ein kleines Problem, dass das ja nur eine Zeit lang gebunden ist, diese 30%. Also nach einer gewissen Zeit ist es ja dann wieder allgemein verfügbar. Und das ist natürlich ein Problem. Da fallen dann wieder Sozialwohnungen weg. Ne? Und da müsste man dann halt mal schauen, wie man dann ja mit dem Altbestand dann arbeitet, dass da noch was passiert.
Ihr habt den sozialen Wohnungsbau schon angesprochen. Wollt ihr noch kurz erklären, was das überhaupt ist?
Sozialer Wohnungsbau ist eine Förderung vom Staat, um entweder kommunale Wohnungsbaugesellschaften oder Investoren zu fördern, damit die halt eben auch Wohnungen bauen für Leute, die Wohnberechtigungsschein haben. Leute, die nicht so viel Geld haben, Leute, die auf dem normalen Wohnungsmarkt nichts finden. Also wir erleben oft, dass zum Beispiel Wohnungslose oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Leute mit einer schlechten Schufa-Eintrag oder Arbeitslosigkeit gar keine Wohnung hier kriegen. Und der soziale Wohnungsbau ermöglicht ihnen, in der Stadt zu bleiben. Also wir reden hier einfach über drohende Obdachlosigkeit oder eben Wegzug. Die Rentnerin, was soll die auf dem Land, wenn die sich hier die Wohnung nicht mehr leisten kann? Und da kann halt sozialer Wohnungsbau wirklich auch ein Gamechanger sein.
Genau, wir sind jetzt beim Thema Wohnungslosigkeit. Wie ist denn da die aktuelle Lage in Koblenz, beziehungsweise ja, wie hat sich denn das, wir nennen es mal Problem der Wohnungslosigkeit denn in den letzten Jahren verändert?
Also wie geht's der Wohnungslosigkeit? Also der Wohnungslosigkeit geht's gut, den Menschen
leider
selber
ja.
Geht's schlecht. Also die Mieten, jeder spürt das, wenn man mit Freunden redet oder hört und lauscht einfach mal im Geschäft. Man hört viel über Wohnungen reden, weil einfach die Mieten teurer geworden sind. Man merkt es selber erstmal nicht, nur dann, wenn man umziehen muss, weil man dann auf einmal einen neuen Mietvertrag kriegt, der meistens dann etliche Euro über dem bisherigen liegen. Und auch das Angebot schwindet und da muss einfach mehr her. Also die Leute müssen wieder in die Lage kommen, nicht eine Wohnung und 10 Bewerber, sondern eher, dass es ein 1-zu-1-Verhältnis wird.
Kann der Stadtrat denn auf kommunaler Ebene noch was gegen die Wohnungslosigkeit tun?
Auf jeden Fall, weil die Flächen sind eben in der Stadt und man muss sich gut überlegen, wie geht man damit um. Wir reden über frei werdende Flächen, wie geben wir die weiter? Zum Beispiel auch, wie soll das aussehen? Soll das einfach nur ein Plattenbau werden oder soll sich das in die Gegend einfügen? Wie viele Sozialwohnungen sollen da rein? Also die Stadt hat schon Grundstücke oder kriegt Grundstücke angeboten und da muss man sich einfach überlegen, was wollen wir damit? Natürlich brauchen wir auch Gewerbeflächen und natürlich brauchen wir auch Ausgleichsflächen, aber wenn es darum geht, dann Wohnungsgebiet zu entwickeln, dann muss man auch an die Leute denken, die eben nicht das Geld haben für eine teure Luxus-Apartmentwohnung mit Sicht auf die Mosel oder auf den Rhein, sondern dass da auch zwischendurch Leute wohnen können, die eben mit dem Wohnungsberechtigungsschein dazwischen wohnen.
Wir hatten es ja kurz schon mal angesprochen. Vielleicht könnt ihr es noch weiter ausführen, was denn so Vorteile und weitere Möglichkeiten von sozialem Wohnungsbau sind. Wir hatten es gerade sehr auf die Wohnungslosigkeit beziehungsweise auf Menschen, die keine Wohnung haben, bezogen. Aber es ist ja wahrscheinlich nicht die einzige Gruppe, die das betrifft, dieses sehr umfangreiche Problem.
Also es ist ja so, ich guck mal zu Christine rüber, aber weil ich jetzt die ganze Zeit die Rede, aber es ist ja so, dass auch viele Leute in ihrer Wohnung sitzen und sich denken, die Kinder sind jetzt studieren gegangen und mein Mann ist raus, ich könnte ja in was Kleineres gehen. Aber dann gucken die auf den Wohnungsmarkt und denken sich, also zu der Miete im Leben nicht. Und ja. Sich denken, das mache ich nicht. Und das ist halt schon so ein bisschen, da erstarrt der Wohnungsmarkt. Also mit, ich sag mal, kleineren Wohneinheiten, die auch barrierefrei sind oder die auch ein bisschen, wo die Leute netter zusammenrücken. Ich sag mal, Leute, wo die Kinder schon ausgezogen sind, wollen vielleicht gar nicht so viel Wohnfläche und die wollen vielleicht auch gerade wieder in der Wohnung wohnen, aber die haben gar nicht die Möglichkeit, weil diese Wohnungen gar nicht angeboten werden. Es ist einfach auf dem Markt, wird gebaut, aber nicht nach dem Bedarf, sondern einfach nur, was auf diese Fläche passt, billig ist und viel Geld bringt.
Auch gerade die Barrierefreiheit, die du angesprochen hast, ne? Gerade in der Stadt ist das ja auch ein sehr großes Problem, da den Bedarf zu decken an Personen, die sowas nötig haben und die darauf angewiesen sind, um weiterhin auch in ihrem Zuhause weiterzuleben oder sich frei bewegen zu können, auszusuchen, wo sie hinziehen möchten, um da nicht eingeschränkt zu sein.
Genau, und der Trend geht ja eindeutig zu kleineren Familien beziehungsweise Single-Wohnungen. Nehmen wir zum Beispiel auch die Studenten, ne? Das ist ja, die brauchen auch meistens nur einen kleineren Wohnraum. Oder Alleinerziehende, ne? Die jetzt auch nicht unbedingt eine Vierzimmerwohnung brauchen, wenn sie nur mit einem Kind jetzt zum Beispiel unterwegs sind. Ja. Und was mir im Zuge der Wohnungsdiskussion auch noch ganz wichtig ist, das ist die feministische Stadtplanung. Und zwar in der Stadtplanung ist ja früher in den 50ern ja geplant worden, immer so auf das alte Familienkonzept, so nach dem Motto, Frau mit den Kindern sitzt zu Hause im Neubauviertel, hat vielleicht noch den Kindergarten in der Nähe und hat vielleicht auch noch die Schule in der Nähe und Mütterchen wartet dann daheim, bis der Herr des Hauses mit dem Auto kommt. Und dementsprechend sind die ganzen Siedlungen ausgerichtet. Ja. Und heutzutage brauchen wir ganz andere Projekte. Wir brauchen Bürgersteige, die viel breiter sind, zum Beispiel nicht nur für Rollstuhlfahrer, sondern auch für Kinderwägen. Wir brauchen eine ganz andere Infrastruktur auch in diesen Bereichen. Ja, das ist mir auch noch sehr wichtig.
Also soziale Gerechtigkeit betrifft quasi jede Lebens.
Das zieht sich überall durch. Das zieht sich überall durch.
Die ganze Geschichte mit dem sozialen Wohnungsbau hört sich richtig gut an, aber also warum hat das denn bis jetzt noch nicht so richtig geklappt? Also gibt es ein Problem oder woran scheitert
es? Es ist ja immer ein Spannungsfeld aus dem, was Investoren wollen. Und natürlich hat auch die Stadt ein Interesse daran, dass natürlich dann jetzt endlich mal nachverdichtet wird. Und wir kämpfen aber dafür und sagen, aber bitte nicht um jeden Preis. Also es hilft uns nichts, wenn wir da Wohnungen machen, wo nur Treppen drin sind, die einfach nur wie ein Plattenbau aussehen, sondern die Leute sollen sich wohnfühlen. Und es soll eben nicht nur eine Wohnung sein, wo sich Leute das für teuer Geld leisten können, sondern wo auch einfach vielleicht Alleinerziehende, die nicht das Geld haben, da in Miete wohnen können, die gut ausgeleuchtet sind, wo vielleicht auch Platz ist für ein Elektroauto oder auch Fahrradständer, die eine gute ÖPNV-Anbindung haben. Also es ist einfach mehr als zu sagen, ja, baut mal, sondern als Kommune muss man, glaube ich, schon sehr gut und sehr verantwortungsvoll mit seinen Flächen umgehen.
Ein weiterer Bereich, wir springen mal weiter, ist ja auch noch zum Beispiel ein Medinetz. Da wart ihr ja vor kurzem auch zu Besuch gewesen. Vielleicht könnt ihr mal kurz erklären, was das überhaupt ist.
Wir hatten ja schon mal das Thema Armut. Aber man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass in Koblenz noch Leute wohnen, die gar nicht in der Krankenversicherung sind. Das können entweder Obdachlose sein, die schon länger einfach die Beiträge nicht mehr bezahlt haben, weil sie auch mit den Auflagen des Jobcenters nicht klarkommen. Das können aber auch Wanderarbeiter sein, die einfach vom Ausland hier hinkommen, nicht unbedingt aus Drittstaaten, sondern durchaus aus der EU, aber auch einfach sich nicht um ihre Krankenversicherung gekümmert haben und jetzt auf einmal auch krank werden. Und Medinetz bietet halt die Möglichkeit, kostenlos und ehrenamtlich die Leute zu untersuchen und zu behandeln.
Genau, also um das Thema nochmal bei den Beteiligten. Es sind zum Beispiel auch Menschen, die vielleicht früher privat versichert waren und jetzt eigentlich nicht mehr in die normale Krankenversicherung mehr reinkommen, sich aber die Privatversicherung gar nicht mehr leisten können. Auch die fallen zum Beispiel darunter. Schwierig wird es natürlich, wenn da jetzt was Größeres anliegt, ne? Was natürlich auch sein kann, ne? Schwangerschaften zum Beispiel, Geburt, ne? Also das sind so Themen, mit denen sich Medinetz mit Herzblut kümmert, und die machen ihre Sache richtig gut und die verdienen eigentlich noch viel, viel mehr Unterstützung.
Und das Ganze ist ein ehrenamtliches Projekt oder wie läuft das?
Ja, das sind Ärzte, die in ihrer Freizeit sich die Zeit nehmen, dann da noch vor Ort Sprechstunden anzubieten. Das ist auch angesiedelt in der Neustadt 20, da ist noch Menschen ohne Wohnung. Und also wir waren überrascht zu sehen, dass es nicht nur Obdachlose sind oder Leute, die sich vermeintlich illegal hier aufhalten, sondern dass es halt wirklich auch einfach Selbstständige sind, die sich das nicht mehr leisten können, aber auch einfach den Schritt nicht mehr zurückschaffen, weil auch, ich mal, private Krankenversicherung wird auch über die Jahre immer teurer, je älter man wird. Man redet immer davon, dass es Vorteile hat, aber man ist auch ganz schnell draußen aus dem System. Und da greift halt Medinetz ein. Wir haben die besucht und haben uns über die Arbeit informiert und ja, den Leuten gebührt Respekt.
Ich kann mir auch vorstellen, so bürokratische Hürden sind wahrscheinlich auch ein Riesenproblem, weshalb es tatsächlich noch einige Menschen gibt oder viele Menschen gibt, die keine Versicherung haben.
Genau, es wird vorher, findet ja auch nochmal so ein Monitoring statt. Das ist eigentlich das Erste, wo die Leute hinkommen, dass erstmal abgecheckt wird, was fehlt, damit du eine Krankenversicherung bekommen kannst. Manchmal ist es nur eine Unterschrift unter irgendeinem Zettel. Manchmal muss man halt noch andere Unterlagen herbeischaffen. Also erstmal wird versucht zu schauen, dass man die Leute schnell wieder in ihre Krankenversicherung reingeht. Also es wird viel beraten. Das ist eigentlich der erste Punkt. Genau.
Genau, es gibt die Clearingstelle der Caritas Koblenz. Genau. Die sitzen im selben Haus und gucken halt, dass die Leute in die Krankenversicherung reinkriegen. Also es ist halt oft so, dass gar nicht bekannt ist, dass es auch eine Basisversicherung in der privaten Krankenversicherung gibt, wo die Leute dann aufgenommen werden müssen, auch wenn vielleicht Beitragsschulden entstehen. Man muss ja weiterhin den Beitrag zahlen. Und wenn man sich dann nach einem Jahr wieder meldet, muss man das halt irgendwie nachzahlen. Und das scheut halt auch viele zu sagen, oh, ich weiß, das ist alles hier zu aufwendig und dieser vermeintliche Berg wird beim Medinetz und eben mit der Clearingstelle abgebaut und den Leuten wird erstmal geholfen.
Also das kann man sich fast nicht vorstellen, dass es 2024 immer noch Menschen gibt, die keine Krankenversicherung haben. Aber kann der Stadtrat auf irgendeiner Ebene da ansetzen, um irgendwas zu verbessern?
Naja, das sind halt Bundesgesetze, die da berührt werden. Ich meine, die Clearingstelle selber wird finanziert, weil auch da das Landessozialministerium gesehen hat, dass es einfach Bedarf gibt, die Leute wieder in die Krankenversicherung zu kriegen als Kommune, muss man das, glaube ich, einfach im Blick behalten. Wir sind ja verantwortlich für alle Bürger und wollen ja auch, dass die Leute wieder in die Gesellschaft integriert werden, in der Teilhabe, aber auch in der Arbeit. Das sind ja Leute, die auch einen Mehrwert für die Stadt darstellen und dazu gehört, dass die erstmal gesund werden. Also und als Kommune, denke ich, muss man das einfach nochmal sichtbar machen, was es eben für Gruppen gibt, die da drohen, abgehängt zu werden.
Wir hatten eben schon mal kurz die Sprache davon, dass zum Beispiel gerade bei Medienetz etc. Auch viel ehrenamtlich gearbeitet wird. Und ich glaube, das ist ja ein generell sehr großer Part in der sozialen Gerechtigkeit, darauf hinzuarbeiten, dass viele dieser Projekte und viele dieser Unternehmungen, die da aufgenommen werden, dass es sehr viel mit Ehrenamt zu tun hat. Ihr seid ja auch beide sehr engagiert. Wollt ihr vielleicht zu dem Thema, ne, Ehrenamt innerhalb der sozialen Gerechtigkeit noch was zu sagen?
Ja, ohne Ehrenamt geht gar nichts. Also das ist einfach so, viele Sachen. Ich glaube, die Stadt würde nicht funktionieren ohne Ehrenamt. Also man kann sich gar nicht vorstellen, wo Menschen sich überall engagieren, egal ob beim Sport oder im sozialen Bereich oder sonst wo. Ohne Ehrenamt läuft gar nichts, ne? Und es geht halt darum, dass man das Ehrenamt auch fördert und ja, da wird meiner Meinung nach noch zu wenig hier in der Stadt gemacht und das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Legislatur auch angehen.
Ich bin ja im Beruf auch Flüchtlingskoordinator, so habe eine Lotsenfunktion und sehe ja ganz viel Ehrenamt im Bereich Flüchtlingshilfe und sehe auch diese Not des Bürokratismus, ein großes Gebäude, wo ich nicht weiß, ich gehe vorne rein, weiß nicht, wo ich wieder rauskomme. Und also allein im sozialen Bereich nehmen wir die Tafeln, nehmen wir die Leute, die sich engagieren bei den Cafés, bei den Obdachlosen-Cafés, bei den Senioren-Cafés, bei den AWO-Cafés. Es gibt so viele Bereiche, wo die Menschen sagen, komm, ich helfe dir und sei es nur in der Nachbarschaftshilfe. Und dann stehen die vor der Verwaltung und wissen eigentlich gar nicht, wie die weiterkommen. Also wir sind ganz starke Verfechter von Lotsen, Leute, die ansprechbar sind in der Verwaltung. Sie sagen, hey, pass auf, du hast das Problem, klingel doch mal da an und dann, das reicht schon.
Eine Anlaufstelle quasi zu schaffen, ist ja auch so ein Punkt, den wir mit der Partei gerne angehen würden in der nächsten Legislaturperiode, damit dieser Dschungel halt irgendwie durchsichtbar wird, ne, und das keine Hürde mehr darstellt für die Personen, die das benötigen.
Man muss natürlich auch die Mitarbeiter hinter der Verwaltung sehen, die haben ja auch viel zu tun, auch Verwaltung haben ja einen Fachkräftemangel, aber trotzdem muss ja eine Verwaltung für die Bürger da sein und auch transparent sein. Wenn ich als Bürger zur Stadt gehe, dann möchte ich doch antworten. Und dann muss man gucken, wie kann man eine Entlastung für die Mitarbeiter schaffen und trotzdem auch für die Bürger eine erreichbare Verwaltung machen. Und unser Gedanke ist ja die Digitalisierung. Es gibt so viel, was man durch Digitalisierung in den Prozessen vereinfachen könnte für die Mitarbeiter und für die Bürger.
Wir als Grüne denken ja auch immer oft ans Klima und wir versuchen ja auch immer viele Themen miteinander zu vernetzen. Thema Klima hast du ja eben schon angesprochen, Michael, dass wir in Koblenz schon 1,8 Grad über dem langfristigen Mittelwert liegen. Wie hängen denn Thema Klima und die soziale Gerechtigkeit zusammen? Gibt es da konkrete Ideen?
Ja, wir müssen auf jeden Fall Kälteinseln schaffen. Also das ist, wenn im Sommer 30, 40 Grad sind und du stehst an der Ampel, zum Beispiel am Friedrich-Ebert-Ring und dir knallt die Sonne auf den Kopf, da brauchst du noch nicht mal irgendwie arm und krank zu sein. Das schlägt dir ja schon fast den Atem weg, ne? Und also wir brauchen viel mehr Beschattung, wir brauchen Räume, in die sich die Menschen auch flüchten können, wenn es so heiß wird, ja. Also ich denke da an Menschen, die richtig gesundheitliche Probleme bekommen. Ne? Also gerade Herz- und Kreislaufbeschwerden, gerade bei älteren Menschen, ja, dass man irgendwo hingehen kann, wo es dann halt mal kühl ist, wo man sich dann wieder ja regenerieren kann. Ja, und dann das andere Thema war ja dann das der Garten Herlet, ne? So eine kleine grüne Insel, die jetzt leider vernichtet wird, ne? Die Schatten gespendet hat, die auch junge Menschen schon mal, ja, gerade Kinder aus der Stadt haben jetzt nicht so viel Ahnung von Pflanzen, von Gärtnern und so weiter. Und da waren ja auch Schulen involviert. Ja, das fällt jetzt alles weg, ne?
War ja auch so ein Aufenthaltsort, wo man zusammenkommen konnte, ne, ohne dass man irgendwas konsumieren musste oder so, sondern man hatte so eine kleine Wohlfühloase, ja, die für alle da war.
Ich war letztens auf einer sehr guten Veranstaltung von der Hochschule Koblenz, Architekturbereich, und habe dann nochmal gelernt, was defensive Architektur bedeutet. Also eine Stadt, die bewusst Bänke mit Armlehnen einsetzt, dass sich Leute nicht drauflegen können oder Bänke abschaffen, Schlafmöglichkeiten für Obdachlose unangenehm machen. Und auch einfach die Leute dazu nötigen, wenn man mal in die USA guckt, es gibt keine Bänke, die Leute werden genötigt, in den Café zu gehen, damit sie da was zu trinken kriegen. Und der Garten Herlet war bisher wirklich eine Oase mit einem jahrhundertealten gewachsenen Boden, der jetzt halt mit einem Parkhaus unterbaut wird. Aber darüber hinaus fehlt es auch einfach, man meint immer, Obdachlose zum Beispiel brauchen Geld für Zigaretten oder so. Gerade im Sommer sind die sehr froh über eine einfache Flasche Wasser. Oder vielleicht eine Toilette. Also man denkt da immer nur dran, ja, dann gehe ich mal schnell ins Café, aber welcher Obdachlose wird in den Café hineingelassen? Und eine, ich sag mal, offene Architektur schafft halt auch Lebensraum für uns alle, wo einfach beschattete Plätze, Spielplätze sind, Leute, wo die Kinder wieder auf der Straße spielen. Wir alle haben die Erlebnisse, wo wir auf der Straße Fußball spielen wollten. Heute müssen wir Angst haben, dass wir dabei nicht überfahren werden. Der Schenkendorfplatz ist ein schönes Beispiel, wie wir geschafft haben, wieder offene Räume zu schaffen. Wir haben einfach da einen Umweg für die Autos geschaffen. Auf einmal spielen wieder Kinder, Leute treffen sich und üben dann wieder Fahrradfahren auf einem Fleck Erde, den wir zurückerobert haben. Aber um bei dem Thema zu bleiben und nicht immer nur über Obdachlose zu reden, je weniger Geld ich habe, umso schlechter sind die Wohnverhältnisse auch bei Hitze. Nicht gedämmte Häuser, Dachböden. Die Leute müssen oft dann auch versuchen, bei 30 Grad in der Nacht noch irgendwie zu schlafen. Und wir alle wissen, dass diese Abende zunehmen werden und dass das eine Belastung für die Gesundheit ist, auch gerade für die Älteren. Und da muss man halt Alternativen schaffen.
Also die Klimakatastrophe betrifft ja dann auch hauptsächlich oder am stärksten die Personen, die sowieso schon benachteiligt sind in unserer Gesellschaft, richtig?
Genau.
Genau.
Dann würde ich schon zur letzten Frage kommen, wie man sich als Koblenzerin oder als Koblenzer für eine sozial gerechtere Gesellschaft einsetzen kann.
Also es geht mit kleinen Dingen los. Also man muss jetzt nicht sein ganzes Leben dann auf das Ehrenamt fokussieren, aber was weiß ich, zum Beispiel Patenschaften in den Schulen, ne? Diese Schülerpatenschaften, die es gibt, ne? Wo Menschen, die ja so ein bisschen Zeit haben, sich eines Schülers annehmen, der dann oder einer Schülerin, die dann ein bisschen unterstützt wird bei den Hausaufgaben oder Ähnliches. Das ist zum Beispiel eine Sache. Mir wieder sehr wichtig, weil ich denke, je mehr Unterstützung die Kinder kriegen, desto eher dann brauchen wir uns im Erwachsenenalter dann weniger Sorgen um sie zu machen. Das ist eine. Wir können, es gibt tausend Möglichkeiten, egal, Verein, es gibt die Möglichkeit halt, oder geht einfach mal ins Altenheim, liest den Leuten was vor. Die freuen sich tierisch darüber, ne? Oder auch einfach nur mal mit einem Menschen sich die Zeit nehmen und einfach mal mit einem Menschen sprechen. Auf der Parkbank nicht ins Handy gucken, sondern sich einfach mal unterhalten. Auch das hilft schon.
Wir haben ja am Anfang so darüber geredet, dass wir, wie uns die Politik verändert und dadurch, dass wir die sozialen Themen nochmal in den Fokus gerückt haben. Also was kann man für die Leute tun? Es fängt schon mit einem offenen Auge an. Ich kann, also wie gesagt, Tafel, die machen wirklich eine große Arbeit und engagieren sich sehr viel und viele Leute sagen vielleicht, das kann ich gar nicht leisten oder jetzt für die Flüchtlinge da so ein Begegnungscafé. Aber manchmal ist es einfach, dass die Nachbarin alleinerziehend ist und gar nicht weiß, wie die ihr Kind betreuen soll, bis die Kita aufmacht. Ich kann die um 7 Uhr bringen, aber als Bäckereifachverkäuferin soll ich schon um 6 Uhr da sein. Das wäre eine totale Erleichterung, wenn man feststellt, ey, weißt du was, du schiebst dein Kind rüber, das kriegt bei mir Frühstück und ich bringe dir das in den Kindergarten. Und wenn das Nachhilfe nachher kriegen muss oder du hast gerade mal keine Zeit und willst mal einkaufen, ich mach das. So, einfach mal ein offenes Auge und zu gucken, auch bei den Obdachlosen haben wir gelernt, die wollen gar nicht viel, sondern einfach mal zu fragen, hey, brauchst du was, soll ich dir eine Flasche Wasser kaufen oder wie geht's dir? Die freuen sich schon, wenn man einfach mal mit einem offenen Auge grüßt.
Einfach mal zwischenmenschlich agieren.
Genau, dass wir einfach ein bisschen mehr auf uns achten und ein bisschen uns alle als Koblenzer Bürger wahrnehmen und zu sagen, wie geht's einfach meinem Nachbarn und was kann ich für den tun? Manchmal sind es wirklich Kleinigkeiten.
Super. Ja, soziale Gerechtigkeit, ein wahnsinnig weites Feld. Vielen Dank, dass ihr beide da wart und uns so einen kleinen Einblick mal geben konntet, ne, und euch uns mitgeteilt habt, was hier in Koblenz so passiert und auch passieren könnte in den nächsten Jahren, eventuell ja dann auch unter großer grüner Beteiligung. Vielen Dank, dass ihr da wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf ja, Wiedersehen.
Tschüss. 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 Thank you.